SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Das ist die neue Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Hallo und willkommen. Die Halbzeit ist rum. Bei den Sommerferien in Rheinland-Pfalz und auch Baden-Württemberg startet in die zweite Hälfte des Sommers. Viele haben den Urlaub schon hinter sich und müssen wieder arbeiten. Man hat viel zu erzählen nach dem Urlaub. Aber muss ich den Kolleginnen und Kollegen wirklich alles verraten, was im Urlaub passiert ist oder was ich gemacht habe? Oder sollte ich bei der Arbeit lieber eine professionelle Distanz wahren? Über zu viel private Information am Arbeitsplatz spreche ich mit einem Psychologen. Unsere Reporter waren auch unterwegs, einer in einer Modellbauwerkstatt für Flugzeuge in der Pfalz und der andere im wohl ersten Trainingszentrum für E-Sports, also für Videospiele-Spieler in Waiblingen. In unserem Brief der Woche geht es um Sportswashing und unser Arbeitsrechtler beantwortet Hörerfragen. Wenn mir eine gute Freundin Details von ihrem letzten Ehekrach oder von ihren Knieproblemen erzählt, dann ist das total in Ordnung. Dafür sind Freunde da, oder? Zuzuhören, emotional zu unterstützen oder auch Rat zu geben, wenn es nötig ist. Wenn dasselbe jetzt aber die Kollegin oder der Kollege macht, mit denen ich privat nichts zu tun habe, dann ist das irgendwie eine andere Nummer. Da will ich eigentlich gar nicht so viel Privates oder sogar Intimes wissen. Trotzdem kennen wir wahrscheinlich alle Situationen am Arbeitsplatz, in denen genau das passiert und wir mit Infos zugeschüttet werden, die wir nicht brauchen und nicht wollen. Oversharing nennt man dieses Phänomen. Der Psychologe und Buchautor Rolf Schmiel hat sich damit beschäftigt. Was sind denn typische Oversharing-Situationen bei der Arbeit? Gibt's da irgendwas, was immer wieder vorkommt?
Ja, es ist natürlich vom Typ jeweils abhängig, in auch in welcher Lebensphase jemand steckt. Aber es gibt ganz viele Menschen, die nicht nur jammern, ganz kurz, sondern dabei wirklich sehr Intimes und sehr persönlich Belastendes preisgeben. Und je nach Alter sind es so die drei Hauptthemen. Das ist entweder Kinder, Karriere, Krankheiten. Und ganz häufig sind gerade das Thema Krankheiten für den Zuhörenden irgendwann absolut erschöpfend und belastend und manchmal sogar eklig. Und das muss sich keiner gefallen lassen.
Oversharing kennt man vor allem aus den sozialen Medien. Da gibt es für manche wirklich kaum Hemmungen. Alles wird geteilt. Warum aber machen das manche Leute auch am Arbeitsplatz?
Na, das liegt häufig damit zu tun, mit zwei Aspekten. Einmal echte Einsamkeit. Sie haben niemanden, wo sie ihren emotionalen Ballast lassen können. Und oder das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und die Fehlannahme, umso heftigere und schlimmere Geschichten ich erzähle, umso mehr Mitgefühl und Zuwendung bekomme ich. Und manchmal klappt das auch und dann wird es zu einer Gewohnheit. Und das macht es dann schwierig, es tatsächlich abzustellen.
Genau, das macht es ja dann für mich schwierig, höflich zu bleiben, aber trotzdem die Botschaft zu signalisieren, hey, ich möchte das eigentlich nicht, das ist mir zu viel. Was würden Sie da raten?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Also so eine ganz klassische, das sagt man in der Psychologie sehr gerne, sind sogenannte Ich-Botschaften zu senden und dabei auch die eigene Verletzbarkeit zu zeigen. Also zu sagen zum Beispiel, du, deine Geschichten über deinen Krankenhausaufenthalt, erzähl's mir bitte nicht, weil ich muss dann jedes Mal an den Tod meiner Mutter denken. Das ist jetzt sehr dramatisch oder irgendwie an eine eigene Erfahrung und damit eine klare Grenze zu setzen, aber dem anderen nicht sozusagen ihn zu verletzen. Weil das ist natürlich das, was man auch vermeiden sollte. Wir sollten trotzdem nett und höflich bleiben, aber klare Grenzen setzen kann da sehr helfen.
Gibt es denn auch Fälle, in denen so ein einseitig vertrauliches Verhalten vielleicht sogar übergriffig wird? Also dass man sich so bedrängt fühlt, dass man vielleicht sogar Hilfe bei den Vorgesetzten holen sollte oder müsste?
Durchaus, weil es gibt Menschen, das vergessen wir ganz häufig, die leiden wirklich unter psychischen Störungen. Auch am Arbeitsplatz. Also wir wissen, dass mindestens 10% der Bevölkerung unter schweren psychischen Störungen leiden und nicht jeder davon ist in Behandlung. Und manchen fehlt dann wirklich das Fingerspitzengefühl. Und wenn man schon mehrfach immer wieder dort liebevoll wertschätzend auf den anderen zugegangen ist und das Verhalten sich nicht abstellt, dann muss man es leider eskalieren zum eigenen Wohl und langfristig auch zum Wohl der Person, die Oversharing betreibt. Weil wer zu viel Oversharing betreibt, wird langfristig immer zum Außenseiter und fehlt absolut das eigentliche Ziel, was er erreichen möchte, nämlich dazuzugehören.
Drehen wir jetzt das Ganze mal rum. Vielleicht neigt man ja selber dazu, bei der Arbeit ein bisschen viel zu plaudern und von sich preiszugeben. Wie erkennt man denn dann, ob man eine Grenze überschreitet?
Mein Tipp ist einfach mal nachfragen. In vielen Fällen ist es so, derjenige, der jetzt schon denkt, ah, vielleicht habe ich das, darauf würde ich wetten, dass das der Fall ist, weil ansonsten hat man nicht den Gedanken. Aber auch ruhig mal fragen die Kollegen, sag mal, erzähle ich dir zu viel Privates und Persönliches? Und wenn dann einer sagt, wieso, wir sind doch gut befreundet, für mich gehört das dazu, dann ist das auch völlig in Ordnung, weil natürlich auch ein bestimmtes über sich erzählen schafft natürlich Nähe und häufig fördert das sogar die Stimmung im Kollegenteam. Aber Feedback einholen ist der Königsweg, weil dann weiß man, wo man wirklich dran ist.
Wenn ich jetzt tatsächlich festgestellt habe, ich neige zum Oversharing, wie kann ich mich da selber ein bisschen eingrenzen und behegen, meine Lust am Erzählen?
Also hier ein klassischer Psycho-Hack, weil so nenne ich das ja, diesen konkreten Tipp. Es beginnt mit etwas, was schon seit Jahrhunderten Menschen hilft. Fang wieder an zu schreiben, weil dein Tagebuch oder auch Briefe, damit meine ich nicht Postings bei Facebook, sondern wirklich handgeschriebene Texte helfen tatsächlich, den inneren Stress und Druck abzubauen. Deshalb werden sie in der Schreibtherapie sehr erfolgreich eingesetzt und genutzt. Das heißt also, das, was dich belastet, vom Kopf aufs Papier, und man wird sehr schnell merken, es geht einem deutlich besser.
Der Tipp vom Psychologen und Buchautoren Rolf Schmiel, mit ihm habe ich gesprochen über das Phänomen Oversharing, wenn die Kolleginnen und Kollegen zu viel Privates erzählen und man das eigentlich nicht möchte. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Bei Modellflugzeugen, da denke ich persönlich immer an eher kleine, billige Papierflieger, die dann nach einem Flugversuch im Baum hängen und auseinanderfallen. Ganz anders sieht das allerdings beim Modellflugzeugbauer Paritec aus dem pfälzischen Herxheim aus. Richtig große, hochwertige Modelle, zum Teil bis zu 10 Meter lang, werden hier gebaut. Die Mitarbeitenden müssen viel Fingerspitzengefühl und Geschick beweisen beim Bau. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich in der Werkstatt umgesehen.
Die Werkstatt von Uwe Riem in Herxheim. Überall liegen Flugzeugrümpfe und Tragflächen in den verschiedensten Größen, manche fast riesig, die noch gefräst und bearbeitet werden müssen. Hier werden auch Modellflugzeuge Maßstab 1:2 gefertigt. An einer Werkbank trägt Mitarbeiter Marlon Ritter Kunststoff in die Formen auf, Schicht für Schicht mit einem Pinsel. Mehr als 90% hier sind Handarbeit. Präzision ist das oberste Gebot für Marlon Ritter und seine 5 Kollegen.
Die ganze Oberfläche poliere. Also schaue, welche Unebenheiten oder je nachdem Lackplatzer oder sowas. Man hat man vielleicht auch nicht aufgepasst und ist mal an der Ecke angeeckt. Und dann hat man eine Macke drin und dann ärgert man sich im Nachgang wieder mal über sich selber. Und man sagt halt, okay, das muss ich gleich wieder berichtigen.
Denn an die Genauigkeit werden die gleichen strengen Kriterien angelegt wie bei einem bemannten Flugzeug. Obwohl bei der Firma Paritec fast nur mit Kunststoffen gearbeitet wird, sind Schreiner begehrte Mitarbeiter, die statt mit Holz hier eben mit Kunststoff arbeiten, so wie Alex Mindermann.
Ich nenne es immer liebevoll das Basteln für Erwachsene, was wir hier machen. Das ist sehr abwechslungsreich, also wir machen niemals jeden Tag dasselbe.
Der Katalog der Firma umfasst allein 50 Flugzeugmodelle. Dazu kommen Spezialanfertigungen, erklärt Firmenchef Uwe Riem stolz.
Da decken wir das komplette Feld ab, vom reinen Segelflug bis Elektro, bis Verbrennungsmotor, bis Turbinen. Also das komplette Spektrum, was im Modellbau, RC-Modellbau tätig ist, denken wir da ab.
Das einfachste Flugzeugmodell kostet rund 1.000 Euro, aber auch 5-stellige Beträge für Spezialanfertigungen sind möglich. Einige fernsteuerbare Modellflugzeuge sind so groß wie bemannbare Flugzeuge, haben 10 Meter Spannweite. Aber selbst Fluggeräte, in denen tatsächlich ein Mensch sitzen kann, haben der 60-Jährige und sein Team in Herxheim schon gefertigt.
Wir haben einen bemannten Gyrokopter gebaut, komplett für einen Kunde.
Schon seit 40 Jahren baut Firmenchef Uwe Riem Modellflugzeuge. Erst als Hobby, dann professionell.
Hobbymäßig komme ich aus dem Fliegen, Modellbau, Flugzeuge und so weiter. Hab dann auch aktiv selbst Gleitschirm geflogen. Also Fliegen war schon immer Bestandteil von meinem Leben.
So kam er auch früh in Kontakt mit großen deutschen Modellflugzeugfirmen und fertigte für diese zunächst Flugzeugrümpfe in Lohnarbeit.
Klingt für einen Laie unvorstellbar. Wir haben am Tag zu Spitzenzeiten zwischen 90 und 120 Flugmodellrümpfe aus Glasfaser gefertigt.
Akkordarbeit, die er sogar neben seinem eigentlichen Job als Kfz-Mechaniker leistete. Das war nur zu schaffen mit etwa einem Dutzend Mitarbeitern. Vor gut 20 Jahren hat er sich dann endgültig selbstständig gemacht und eine eigene Modellflugzeugproduktlinie aufgelegt, die er weiter in Handarbeit bauen will. Angst, dass 3D-Drucker seine Arbeit bald übernehmen könnten, hat Uwe Riem nicht.
Natürlich kann man viel in 3D machen, aber es gibt eben noch ganz viel, wo man nicht in 3D machen kann. Man muss aber ganz einfach sehen, dass die Rohstoffe so speziell sind und es geht hier um Stabilität und Gewicht, sehe ich überhaupt keine Konkurrenz in unserem Bereich.
sagt Flugzeugmodellbauer Uwe Riem aus dem pfälzischen Herxheim. Mit seiner Firma baut er große Modellflugzeuge. Aus seinem Hobby hat er einen Beruf gemacht. Und das hat auch der Brasilianer Neymar. Als Kind kickt man zum Hobby und wenn man gut genug ist, dann wird man Fußballprofi später, in Neymars Fall zum Luxusfußballprofi. Mit seinem Wechsel in die saudi-arabische Fußballliga bekommt er künftig ein nicht nur noch stattlicheres Grundgehalt, sondern noch jede Menge teure Extras dazu. Christopher Zone schreibt ihm deshalb unseren, wie immer nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche.
Lieber Neymar, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Nach Cristiano Ronaldo, Mané, Benzema und wie Sie alle heißen, jetzt also auch Sie, ab sofort spielen Sie in Saudi-Arabien und zeigen Ihre Kunst passenderweise auf Kunstrasen. Die saudische Liga gilt als maximal zweitklassig. Statt nie mehr zweite Liga singen die Fans jetzt Neymar, zweite Liga. Aber diesen Abstieg lassen sie sich vergolden, beziehungsweise wir sind ja bei den Saudis, eher einölen. Für ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro plus Extras, 8 Luxusautos, Villa mit 25 Räumen, riesiger Pool, 3 Saunen, einen Chauffeur sowie einen Privatjet in Dauerbereitschaft und ein Kühlschrank voll mit ihrem Lieblingssaft, Acai. Fehlt nur noch ein Ballettzimmer, wo sie den sterbenden Schwan trainieren können. Ja, es gibt Leute, die gehören eher zu den Gebern und sie sind, wie ihr Name schon sagt, eher Nehmer. Ein Mann der Widersprüche. Wie kann man so abgehoben sein und sich zur gleichen Zeit so gern am Boden wälzen? Sie bekommen zudem angeblich für jedes Neymar-Posting in den sozialen Medien mit pro-saudischem Inhalt 500.000 Euro zusätzlich. Nach Greenwashing mit Öko-Gaukeleien zur Imageförderung gibt es jetzt das Sportswashing. Denn Saudi-Arabien hat einen wahrhaft wüsten Ruf. Sie erinnern sich, man hat vor nicht allzu langer Zeit einen unerwünschten Journalisten in die Landesbotschaft gelockt und zerstückelt. Und erst im März sind an einem einzigen Tag 81 Menschen hingerichtet worden. Ja, Neymar, das ist die Realität, die saudi-arabische. Wenn ich böswillig sein wollte, und das will ich jetzt mal, könnte man sagen, hier fallen die Köpfe noch leichter als Sie. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan, Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser, unser Mann für alle Fragen rund ums Arbeitsrecht. Diesmal hat uns eine Mail erreicht von Sibylle, die in einem Museum als Aufsichtsperson arbeitet. Das gilt als öffentlicher Dienst. Sie und ihre Kollegen sind angehalten, sich selber eine Urlaubsvertretung zu suchen. Das geht sogar so weit, dass ein Urlaubsantrag nur akzeptiert wird, wenn ein Vertreter oder eine Vertreterin für die gewünschten Tage unterschrieben hat. Davon sind, ja, kann ich verstehen, alle ziemlich gestresst und genervt, schreibt uns Sibylle und schlägt vor, dass der Arbeitgeber doch einfach mit einer Liste diese Urlaubsvertretung organisieren könnte. Ihre Frage nun, wie sieht es denn rechtlich aus? Muss ich wirklich selbst für meine Urlaubsvertretung sorgen? Hier die Antwort von Michael Felser.
Ja, da gilt der Grundsatz, wer faul ist, muss schlau sein. Also offensichtlich hat der Chef da eine sehr kreative Lösung gefunden, seine eigene Arbeit an die Mitarbeiter zu delegieren. Das geht natürlich nicht. Ja, die Organisation des Betriebes ist Aufgabe des Arbeitgebers und nicht der Mitarbeiter hier. Das heißt also, der Mitarbeiter stellt einen Urlaubsantrag für einen bestimmten Zeitraum und der Arbeitgeber muss diesen grundsätzlich genehmigen. Es sei denn, er kann dringende betriebliche Gründe nach dem Bundesurlaubsgesetz dagegen einwenden. Und wie der Arbeitgeber dann die Vertretung organisiert, ist sein Problem. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Also ich stelle einfach zu wenig Leute ein und sage dann meinen Mitarbeitern, ja, tut mir leid, wenn du keinen findest, kriegst du keinen Urlaub. Ja. Deswegen ist das hier rechtswidrig. Mein Rat wäre dann jetzt auch hier erstmal mit dem Betriebsrat oder Personalrat zu sprechen. Im öffentlichen Dienst, im Museum gibt es ja meistens irgendeine zuständige Arbeitnehmervertretung. Die sind auch für die korrekte Durchführung des Urlaubes zuständig für Beschwerden und dann erstmal intern klären, wenn das nicht funktioniert, ab zum Anwalt oder zur Gewerkschaft.
Und dann noch die Frage von Katharina aus Gaggenau. Ich habe mich bei einer Firma auf eine neue Stelle beworben, die habe ich auch bekommen, musste aber meinem Chef versprechen, mich auf die nächsthöhere Stelle zu bewerben, sobald die Ausschreibung dazu raus ist. Darf ich einfach so verpflichtet werden, mich auf eine Stelle zu bewerben, die ich gar nicht haben will? Und welche rechtliche Handhabe hätte mein Chef, wenn ich es einfach nicht tue?
Wie heißt das, Kinder? Versprochen ist versprochen. Ne? Also auch wenn man dem Chef was versprochen hat, muss man das natürlich eigentlich auch einhalten, ne? Nicht nur umgekehrt. Und die neue Stelle wurde ja nur unter der Bedingung zugesprochen, dass die Bewerbung auf die nächsthöhere Stelle erfolgt. Diese Vereinbarung müsste die Hörerin natürlich einhalten. Trotzdem ist natürlich die Frage, wird der Chef das durchsetzen? Ich glaube nicht, dass ein Arbeitgeber ein großes Interesse daran hat, einen Mitarbeiter wirklich auf eine Stelle zu zwingen, die diejenige nicht machen möchte. Deswegen würde ich hier wirklich raten, reden. Mit dem Arbeitgeber da nochmal drüber verhandeln. Vielleicht hilft es ja auch, die Stelle vielleicht mal probeweise zu übernehmen. Diese höherwertige Funktion ist ja wahrscheinlich auch besser bezahlt. Und dann zu gucken, ob es vielleicht doch klappt oder passt oder gefällt. Und wenn nicht, dann mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, dass man in der alten Stelle bleibt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ab kommenden Mittwoch wird Köln zum Mekka für alle Computerspielfans. Die größte Messe für Videospiele, die Gamescom, beginnt dann nämlich. Dort treffen sich nicht nur Hobbyspieler, sondern auch viele Menschen, die den sportlichen Wettkampf mit Computerspielen zu ihrem Beruf gemacht haben. Ein riesiger Markt hat sich nämlich mittlerweile rund um E-Sports entwickelt. So gibt's im schwäbischen Waiblingen zum Beispiel ein Trainingszentrum für E-Sports, das nicht nur Hobbyspieler, sondern auch Berufszocker anlockt, wie unser Reporter Marcel Fehr berichtet.
Es wird getippt, geklickt und gescrollt in einer Geschwindigkeit, in der das bloße Auge kaum noch mitkommt. Wir sind mittendrin. 2000 Quadratmeter, 75 Computer und knapp 60 Übernachtungsplätze. Hereinspaziert in das wohl größte E-Sports-Leistungszentrum in Deutschland. Aus der ganzen Welt pilgert die Gaming-Elite ins beschauliche Waiblingen im Remstal. Wie man auf so eine Idee kommt? Geschäftsführer und Gründer Felix Papsdorf ist das quasi zugeflogen. Er wollte mit Freunden einfach
gemeinsam ein Wochenende irgendwo zocken, ohne Arbeit, ohne Freundin und einfach ohne alles, einfach abschalten können. Haben nachgeschaut, gibt's denn sowas in Deutschland? Und da sind wir relativ schnell auf den Schluss gekommen, gibt's nicht.
Heute kann er stolz sagen, gibt's doch. Und ca. 5000 Übernachtungsgäste pro Jahr zocken, trainieren, spielen Turniere und müssen sich um nichts anderes Sorgen machen. Klingt immer noch nach einer etwas verrückten Geschäftsidee, erklärt der studierte Softwareentwickler.
Meine Eltern haben eher gesagt, ja, mach doch was, was du studiert hast oder sowas. Hier mit dem Bauamt in Waiblingen, die waren erstmal so, nein, also in Waiblingen machen wir sowas nicht, das dürft ihr hier nicht machen. Die haben natürlich gedacht, wir machen hier eine Spielhalle mit Automaten, Fenster verdunkeln, keine Uhren mehr und sowas in die Richtung.
Weit gefehlt. Das Trainingszentrum bietet auf 3 Stockwerken alles, was das Gamerherz begehrt. Ein Restaurant, Ruheräume, Schlafzimmer, Aufenthaltsbereiche, Hochleistungs-PCs in mehreren abgedunkelten Gaming-Räumen. Eine Zeit lang wurde sogar Physiotherapie angeboten für die verspannte Nackenmuskulatur. E-Sports ist zum Profisport geworden. Elite-Teams, Preisgelder in Millionenhöhe und Sponsorenverträge. Lachlan Parker ist australischer Cheftrainer eines der weltbesten Rocket League Teams, eine Art Fußballspiel mit Autos. Parker schätzt die Waiblinger Einrichtung.
Wir haben einen großartigen Raum, um zu trainieren und uns mit anderen internationalen Teams zu messen, die alle hier nach Deutschland kommen. So eine Einrichtung ermöglicht uns eine gute Internetverbindung und schnelle Computer, um uns mit den Besten messen zu können.
Aber warum die weite Reise nach Waiblingen? Eine schnelle Internetverbindung, ein angenehmer Bürostuhl, eine Coke und eine Pizza. Ja, all das kann man doch auch zu Hause haben.
Auch Gamer möchten sich vor Ort treffen. Jetzt gibt es bei uns die 2 Gruppen. Einmal so ein bisschen die Hobbyspieler, die sich einfach mit ihren Freunden treffen möchten. Und eben auch die Profis, die hierher kommen, um zu trainieren, um sich vorzubereiten und das Ganze als Trainingslager sehen.
Denn von anderen Kontinenten ist die Verzögerung über das Internet zu groß, um an anderen Wettbewerben teilzunehmen. Wächst der E-Sports-Markt weiter, werden Trainingszentren wie das in Waiblingen wohl immer wichtiger.
As E-Sports continues to grow, we're going to see perpetually more.
Wenn der E-Sport weiter wächst, wird es immer mehr Trainingscamps geben. Je mehr Spiele für die Profis auf den Markt kommen, desto mehr Preisgeld, Turniere und Teams wird es geben. Und wenn du auf hohem Level spielen willst, brauchst du eine gute Einrichtung dafür.
Im letzten Jahr gab es im Waiblinger Gaming-Zentrum ca. 20.000 Übernachtungen. Die Umsätze nähern sich der 1-Million-Euro-Marke. Der Traum von Felix Papsdorf, auf jedem Kontinent ein E-Sport-Trainingszentrum zu eröffnen. Schaut man sich die Wachstumsprognosen für den E-Sport-Markt an, könnte dieser Traum schon bald in Erfüllung gehen.
Und mit diesem Beitrag von Marcel Fehr sind wir am Ende der aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Am Mikrofon war Lena Stadler. Ich sag tschüss.
Eins gehört. SWR1.